versorgt. Liebe Gemeinde, heikle, brisante Fragen wird der Apostel Paulus ansprechen, wenn wir in den nächsten Wochen einsteigen in die Fortsetzung des Epheserbriefs. Da wird es um die Frage der Ehe gehen. Wie hat sich Gottes Schöpfungsplan das Zusammenleben von Mann und Frau gedacht? Da wird es um das Thema Familie gehen, um die Erziehung der Kinder, um das Verhalten von Christen am Arbeitsplatz. Und man fragt sich, warum sind das eigentlich alles so brisante Themen? Warum gibt es auf diesen Feldern so viele Konflikte? Warum gibt es so viel Streit in Ehen? So viel Kräche in Familien? So viel ungelöste Konflikte an Arbeitsplätzen? Warum gibt es überhaupt so viel Scheitern in unserem praktischen Leben? Und die tiefere Ursache dieser Situation können wir nur verstehen, wenn wir noch einmal an den Anfang der Bibel zurückgehen. An den Anfang, auf den sich auch Paulus dann immer wieder bezieht. Um die Situation im August 2006 zu verstehen, müssen wir noch mal ganz an den Anfang der Bibel zurück. Und einige erinnern sich vielleicht, im Mai, also vor einigen Wochen, hatten wir bereits das dritte Kapitel der Bibel, das Kapitel 1. Mose 3, miteinander begonnen, Kapitel 3, die Verse 1 bis 6, das ist der berühmte Bericht über den sogenannten Sündenfall. Und heute wollen wir das gewissermaßen fortsetzen, wollen noch einmal sehen, welche unmittelbaren Folgen das damals ausgelöst hat und wie diese Folgen von damals noch heute in Kraft sind, wie diese Folgen von damals noch heute gültig sind, wie sie noch heute wirksam sind und uns beeinflussen. Und wenn wir das gut durchgearbeitet haben, dann sind wir gerüstet für die Fortsetzung des Epheserbriefs. Das Ereignis von 1. Mose 3 liegt in ferner, ferner Vergangenheit. Aber das Ergebnis kriegen wir bis heute bitter, bitter zu spüren. Was damals in das Menschenherz eingepflanzt wurde, das steckt in uns immer noch drin. Und Sie erinnern sich noch, was war geschehen? Das erste Menschenpaar wurde weggerissen von seinem Schöpfer. Das war dem Teufel gelungen. Er hat den Menschen herausgerissen aus der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, hatte den Menschen nicht nur von Gott entfernt, sondern gegen Gott gestellt. Und dazu hatte der Satan sich eines Geschöpfes Gottes bedient. Er hatte diese Schlange benutzt als Werkzeug und mit Hilfe dieses fragwürdigen Boten dieser Schlange hat der Teufel dann einen taktischen Doppelschlag geführt gegen Adam und Eva. In der ersten Stufe, die er gezündet hat, war das noch eine versteckte Frage, nämlich die Frage, sollte Gott gesagt haben? Sollte das wirklich so gemeint sein, wie Gott es sagt? Meint er das wirklich? Und dann hat er die zweite Stufe gezündet. Nach der versteckten Frage kam dann der offene Angriff. Der offene Angriff gegen Gottes Wort und der offene Angriff gegen Gottes Wesen. Gott hat gelogen, Gottes Wort hat gelogen, sagte die Schlange. Und Gott hat allen Grund dazu zu lügen. Denn, und das war der Angriff auf Gottes Wesen, er will euch klein halten. Gott geht es um den blanken Machterhalt. Er will euch in eurer Entfaltung behindern, damit ihr ihm nicht zu gefährlich werdet. Und so hatte der Teufel diese beiden Stufen gezündet. Die versteckte Frage, der offene Angriff gegen Gottes Wort, gegen Gottes Wesen. Er hatte das Vertrauen des Menschen angesägt und dann war es zum Bruch gekommen. Wenn es jemals einen Bruch in der Geschichte der Menschheit gegeben hat, dann ist er damals in dieser Stunde passiert. Und unser Predigttext heute Morgen beginnt nun unmittelbar in den Sekunden nach dem Sündenfall. Es ist, als ob ein Schalter umgelegt würde. Und der Predigttext, den Sie vor sich haben, wenn Sie den unter eine Überschrift stellen könnten, dann könnten Sie drüber schreiben, Leben nach dem GAU. Leben nach dem GAU. Seit der Debatte um die Gefahren der Kernenergie ist ja dieses kleine Wörtchen mit den drei Buchstaben auch in unserer Alltagssprache bekannt geworden. GAU, größtes anzunehmendes Unglück. Oder größter anzunehmender Unfall, also der schlimmste Unfall, der denkbar ist. die düsterste Prognose des knurrigsten Pessimisten, das ist der GAU. Größtes anzunehmendes Unglück. Und was wir hier vor uns haben, das ist nicht nur der GAU, sondern das ist der Super-GAU. Der Super-GAU der Menschheitsgeschichte. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie soll es jetzt noch weitergehen? Gibt es überhaupt noch so etwas wie eine Zukunft für uns und unsere Welt? Was ist aus uns Menschen überhaupt geworden? Was hat dieser GAU mit uns gemacht? Und wie kann es jetzt überhaupt noch weitergehen? Und darauf geben dann die nächsten Verse eine klare und teilweise auch überraschende Antwort. Wir wollen die ersten dieser Verse jetzt miteinander lesen. Sie haben sie vor sich ab Vers 7. Da, also nachdem der Mensch sich gegen Gott entschieden hatte, ihm ungehorsam geworden war, da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er, also Gott, sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam, das Weib, das du mir zugesellt hast, das gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zum Weibe, warum hast du das getan? Das Weib sprach, die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange, weil du das getan hast. Seist du verflucht, verstoßen aus allen vier, auf allen Tieren, auf dem Felde, auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weib und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zum Weibe sprach er, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein. Er aber soll dein Herr sein. Und zum Manne sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen. Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen. Und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zur Erde werden. Bis dahin zunächst. Bevor wir jetzt in die Einzelheiten der Auslegung hineingehen, müssen wir uns noch über eine Voraussetzung ganz klar werden. Liebe Gemeinde, was hier berichtet wird, erhebt den Anspruch, reale Geschichte zu sein. Auch Paulus hat diese Verse so gesehen. Also wir haben hier nicht eine mythologische Erzählung vor uns, die so mit bunten Bildern und schönen Metaphern tiefgründig über das Wesen der Menschheit nachdenkt und versucht zu ergründen, warum alles so gekommen ist, wie es jetzt vor uns dasteht. Nein, hier wird der Anspruch erheben, reale Geschichte zu schildern. Dieses dritte Kapitel ist eine Fundgrube. Es enthält eine Fülle ganz spannender Entdeckungen. Es bietet uns gewissermaßen eine Landkarte für das Leben jenseits von Eden. Dieses dritte Kapitel entfaltet, wenn Sie so wollen, die Topographie für East of Eden. Enthüllt die Lebensbedingungen, die in dieser Todeswelt gelten und sagt, wie es dazu gekommen ist. Und das ist doch unser Standort, jenseits von Eden. Das ist unser Geburtsort, jenseits von Eden. Und das ist für uns als Christen auch unser Dienstort. Und darum ist es so wichtig, liebe Mitchristen, dass wir am Wirklichkeitsgehalt dieses Kapitels keine Abstriche machen. Dass wir das wirklich voll in Rechnung stellen. Hier geht es um echte Geschichte. Wenn einer das wusste, wie Gottes Wort, auch wie diese Urgeschichte zu verstehen ist. Man nennt die ersten 11 Kapitel der Bibel Urgeschichte, weil da gewissermaßen die Grundbedingungen des Menschen beschrieben werden. Wenn einer wusste, wie das zu verstehen ist, dann war es der Herr Jesus Christus selbst, der Sohn Gottes. Und er hat immer deutlich gemacht, dass auch die Urgeschichte wörtlich und geschichtlich zu verstehen ist. zum Beispiel Matthäus 19, Vers 4 bis 6, da redet Jesus von der Erschaffung des Adam als von einem ganz normalen geschichtlichen Vorgang. Oder in der Lesung von Bruder Krzysztofski, die wir eben gehört haben, da spricht Jesus von der Sintflut, das ist auch ein Ereignis aus dieser Urgeschichte, als einem ganz normalen historischen Geschehen und setzt es in Analogie zu dem, was passieren wird, wenn er wiederkommt. Also Jesus macht deutlich, diese Urgeschichte ist wirklich Geschichte. Und auch Paulus macht im Römerbrief ganz klar, dass Adam genauso eine wirkliche Person ist, wie Jesus Christus eine wirkliche Person ist. Deswegen sagt Paulus ja in Römer 5, wie durch den einen, den Adam, die Sünde in die Welt gekommen ist, so wird durch Jesus Christus das Mittel gegen die Sünde von Gott geschenkt. Adam und Christus, der eine ist so wirklich wie der andere. Das müssen wir festhalten. Und auch der Charakter des Textes, dieses hebräischen Textes, der uns dieses schildert, macht ganz deutlich, da geht es nicht um Poesie, sondern es geht um den Bericht über ein wirkliches Ereignis. Diese Ansicht wurde jahrhundertelang auch von den allermeisten Christen geteilt. Die war eigentlich völlig unumstritten. Und erst mit dem Aufkommen der Bibelkritik und auch speziell der Evolutionslehre sind diese ersten Kapitel der Bibel dann immer mehr ins Zwielicht getaucht worden. Fingen plötzlich dann auch die Christen unter dem Druck dieser Diskussion an zu sagen, ja, ist das wirklich so wichtig, dass das reale Geschichte war? Kann man nicht auch so eine tiefere Wahrheit und Bedeutung darin finden? Und darum müssen wir auch in diesem Zusammenhang noch einmal erinnern, was wir schon häufig gesagt haben. Die Evolutionslehre, die diesen Kapiteln ihren Wirklichkeitsgehalt streitig macht, ist keine bewiesene naturwissenschaftliche Theorie. Dass die Welt in Milliarden von Jahren entstanden ist, alles Leben sich dem Zufall verdankt und dass der Tod dabei eine produktive Funktion gehabt hat. Durch das Zusammenspiel von Mutation und Selektion hat der Tod letztlich mit dazu beigetragen, dass es irgendwann zu dieser Höherentwicklung bis hin zum Menschen kam. Das ist keine bewiesene naturwissenschaftliche Theorie. Es ist ein Deutungsversuch, nicht mehr und nicht weniger. Ein Versuch, die wissenschaftlich feststellbaren Daten zu deuten. Und Sie wissen, dass in den letzten 25 Jahren immer mehr Naturwissenschaftler sich auch zu Wort gemeldet haben, die gesagt haben, wir können die vorliegenden Daten mindestens so gut auch unter der Voraussetzung deuten, dass die Welt sich nicht diesem Milliarden Jahre dauernden Prozess verdankt, sondern dem Schöpfungsakt eines souveränen, lebendigen Gottes. Man kann das gar nicht oft genug sagen. Bei Schöpfung gegen Evolution, da stehen sich nicht Glaube auf der einen Seite und Naturwissenschaft auf der anderen Seite gegenüber. So wird das von Biologielehrern bis heute immer wieder behauptet. Wer von Schöpfung redet, der behandelt Glaubensfragen und wer Evolution lehrt, befasst sich mit reiner, neutraler, in Anführungsstrichen, Naturwissenschaft. Nein, hier stehen sich zwei Glaubensauffassungen gegenüber. Die einen glauben, dass es so geschehen ist, die anderen glauben, dass es anders geschehen ist. Und von jeder dieser Voraussetzungen her versucht man dann, die Daten entsprechend zu deuten. Und deswegen ist es immer wieder wichtig zu fragen, aus welcher Quelle kommen diese unterschiedlichen Glaubensvoraussetzungen. Und da sehen wir, dass die Quelle des Evolutionsglaubens ein atheistisches, materialistisches Weltbild ist. Und die Quelle des Schöpfungsglaubens ist die Bibel, das Wort des lebendigen Gottes. Und wenn wir uns diesen Zusammenhang klar machen, hier steht nicht Glaube gegen Wissenschaft, sondern hier steht Weltanschauung gegen Weltanschauung. Und aus diesen unterschiedlichen Weltanschauungen resultieren dann jeweils unterschiedliche wissenschaftliche Interpretationen des Faktenmaterials. Wenn wir uns das klar machen, dann ist es für uns, denke ich, deutlich, auf welcher Seite wir zu stehen haben. Und welcher Informationsquelle, welcher Glaubensquelle wir letztlich mehr Vertrauen schenken. Also, es ist kein unüberwindliches Hindernis, diesen Bericht so anzunehmen, wie er sich uns selbst präsentiert. Und da müssen wir die Frage stellen, warum ist das überhaupt so wichtig? Warum ist das überhaupt so wichtig, dass wir es hier mit realer Geschichte zu tun haben? Könnte man nicht genauso sagen, naja, die Lehren, die man daraus zieht, sind ja ganz ähnlich. Aber bitte bedenken Sie, das ist ein enormer Unterschied. Auch für die Art, wie wir theologisch damit umgehen. wie wir an diese Verse herangehen. Das ist doch ein enormer Unterschied, ob es sich hier um eine mythologische Urerzählung handelt, mit der man versucht hat, bestimmte Grundbefindlichkeiten zu erklären, oder ob uns der lebendige Gott hier einen Tathergang offenbart. Einen Tathergang, wie das erste Menschenpaar, in dessen Geschichte, in dessen Kontinuität wir stehen, wie dieses erste Menschenpaar, das von der Größenordnung her nicht mehr als 10.000 Jahre von uns entfernt ist, wie dieses Menschenpaar durch konkrete Taten zu einer konkreten Zeit an einem konkreten Ort gegenüber einem persönlichen Gott diesen Bruch herbeigeführt hat. Den Bruch mit Gott. Denn wenn das so ist, dann heißt das, was dort im Garten Eden passiert ist, das betrifft uns sehr unmittelbar. Da können wir nicht mehr so den schützenden Puffer eines Märchens dazwischen schieben. Nach dem Motto, naja, da gibt es so gewisse Erzählungen und keiner weiß genau, wie es war. Nein, wir stehen hier in einer Verantwortungsgeschichte. Wir stehen vor demselben Gott. Wir stehen vor demselben Gott, der damals im Garten dem Adam nachgerufen hat, wo bist du? Und wir stehen unter derselben Bedrohung, der ein Mensch sich gegenüber sieht, wenn Gott ihn stellt. Und wir stehen unter derselben Verheißung, wenn Gott einem Menschen Vergebung seiner Schuld anbietet. Und von daher möchte ich Sie einladen, Sie bitten, nehmen wir das doch dankend an, dass Gott uns hier informieren will, dass wir dieses zuverlässige Dokument in Händen halten, mit dem der lebendige Gott uns helfen will, uns selbst zu verstehen und mit der Situation klarzukommen, in die all das uns hineingestürzt hat. Was also ist passiert in den Minuten nach dem Sündenfall? Das ist unsere Frage. Und Sie erinnern sich, Sie haben das vielleicht noch im Ohr, wie der Teufel den Menschen das Versprechen gegeben hatte, ihr werdet sein wie Gott, ich darf das vielleicht nochmal lesen, die Schlange war listiger, das sind die Verse, bevor unser Text beginnt, als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten, da sprach das Weib zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, hat er übrigens gar nicht gesagt, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zum Weib, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon essend werdet, da werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott. Und ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Das war das Versprechen des Teufels. Ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet die Macht an euch reißen. Ihr werdet euch nicht mehr beugen müssen. Und genau das Gegenteil kommt dabei heraus. Adam und Eva, ja, sie werden wirklich verändert. Aber wie werden sie verändert? Wie sieht das Leben nach dem GAU aus? Und das Erste, was wir hier sehen, nach dem GAU ist der Mensch erstens gespalten. Der Mensch ist gespalten, er ist zerrissen, er ist in sich zerrissen. Aber er ist nicht nur in sich zerrissen, sondern zerrissen werden Mensch und Mensch. Sehen Sie doch, Vers 7, da wurden ihnen die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Das ist doch erstaunlich. Die hatten sich vorher auch unbekleidet gesehen. Aber plötzlich empfinden sie ihre Nacktheit als Blöße. Plötzlich ist diese schutzlose Offenheit, mit der sie bisher miteinander umgehen konnten, kaputt gegangen. Plötzlich, als hätte man einen Schalter umgedreht, bricht Scham ein. Scham in diese vertraute Einheit zwischen den beiden. Mensch und Mensch werden auseinandergerissen und seitdem braucht der Mensch die Scham. Aber mehr noch, auseinandergerissen werden nicht nur Mensch und Mensch, sondern Mensch und Gott. Und zwar nicht in irgendeinem abstrakt philosophischen Sinne, sondern ganz spontan und greifbar. Sehen Sie doch mal, wie das losgeht hier in Vers 8. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Das ist das Erste, was wir sehen. Adam flieht. Er flieht vor Gott. Wo früher Vertrauen war, da setzt jetzt die Flucht ein. Und Adam fürchtet sich, denn Gott, der Herr, rief Adam, sprach, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und ich fürchtete mich. Adam fühlt sich nicht mehr bei Gott geborgen, sondern die Angst zieht ein. Und er versucht auch gleich, sich hinter Halbwahrheiten zu verstecken. Sie merken das hier in Vers 10, wie er sagt, ist ja eine seltsame Begründung, ich bin nackt, darum verstecke ich mich. Aber er hat sich ja nicht versteckt, weil er nackt war, sondern weil er wusste, dass er gegen Gottes Wort gesündigt hatte. Und Gott stellt ihn sofort, Gott weist sofort darauf hin, er sagt nämlich in Vers 11, wer hat dir denn gesagt, dass du nackt bist? Das heißt, seit wann ist das für dich überhaupt eine Kategorie? Seit wann ist das für dich ein Problem? Damit verrätst du dich ja. Deine Worte verraten dich. Du versteckst dich hinter Halbwahrheiten. Und Adam flüchtet nicht nur und fürchtet sich nicht nur und versteckt sich nicht nur, sondern er verschiebt die Schuld. Das kennen wir alles, ne? Gott stellt ihn und sagt, warum hast du das gemacht? Vers 12, da sprach Adam, das Weib, das du mir gegeben hast, das gab mir von dem Baum und ich aß. Also es ist die Eva, aber es bist eigentlich du selbst, denn hättest du mir diese Frau nicht gegeben, hätte ich nicht gesündigt. Und hier spüren wir schon etwas von dieser Rebellion des Adam, die sich gegen Gott persönlich richtet. Und dann geht Gott an Eva ran und sagt, Vers 13 zum Weib, warum hast du das getan? Und das Weib findet wieder einen, auf den es die Schuld verschieben kann, nämlich auf die Schlange. Und die hat ja auch Gott geschaffen. Dass der Satan dahinter steckt, das ist hier ja nur unausgesprochen bei Eva mit im Blick. Aber die Schlange betrog mich, dein Geschöpf betrog mich, ich war es nicht. Und Sie sehen hier diese geistliche Detonation, die sich in diesen Versen vor unseren Augen vollzieht. Von einem Augenblick auf den anderen ist alles da. Alles da, was uns fertig macht. Die Flucht, die Angst, die Lüge, die Anklage. Der Mensch ist gespalten, zerrissen in sich selbst, getrennt von seinen Mitmenschen, in eine Abwehrhaltung und letztlich rebellische Haltung gegen Gott hineingezogen. Plötzlich ist alles da. Der Teufel braucht keine lange Evolution der Zerstörung. Er kann alles zerschlagen in einem Moment. Das ist die Situation. Aber was wir hier beschrieben haben, ist es eigentlich nur die Außenseite dieses Gespaltenseins des Menschen. Diese Zerrissenheit, die hat auch noch eine Innenseite. Und das, da müssen wir uns jetzt heranpirschen an diese Innenseite. Was war denn das Problem? Der Mensch, und halten Sie das gut fest, das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger Gedanke für diesen Zusammenhang. Der Mensch weiß jetzt um den Konflikt zwischen Gut und Böse. Das ist das Hauptproblem. Das ist ja die neue Identität, die der Teufel den beiden versprochen hatte. Was hat er gesagt in Vers 5? An dem Tage, da ihr davon essen werdet, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Das ist die neue Identität, die der Teufel den beiden versprochen hat. Er hatte gesagt, wenn ihr von dieser Frucht esst, dann gibt es einen Bruch. Dann werdet ihr etwas wissen, was ihr vorher nicht wusstet. Das war die Halbwahrheit in dieser Aussage des Teufels. Dass sie dann nicht wie Gott wurden, war das Problem der beiden. Aber in dieser Hinsicht hat der Teufel nicht gelogen. Sie wussten jetzt, was gut und böse ist. Und Gott bestätigt das ja dann später in Vers 22, den sie auf ihrem Zettel haben. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Also Gott sagt, in der Hinsicht ist der Mensch geworden wie ich, und das ist der Majestätsplural, den Gott hier verwendet, wie unser einer, er weiß, was gut und böse ist. Das ist das eigentliche Gespaltensein des Menschen, die Zerrissenheit. Und auf den ersten Blick fragen wir, warum kann das denn schlecht sein? Warum soll das denn schlecht sein, dass der Mensch weiß, was gut und böse ist? Und der Philosoph Immanuel Kant, der hat dieses dritte Kapitel gewissermaßen für die Sternstunde der Menschheit gehalten. Er hat gesagt, endlich, endlich ist es soweit. Endlich beginnt die Aufklärung. Endlich versteht der Mensch, was gut und böse ist. Aber ist das wirklich gut? Wissen Sie, dieses Wissen um gut und böse, das ist für uns so selbstverständlich und so selbstverständlich positiv. Warum? Weil wir nach dem Bruch leben. Wir können diese Verse immer nur lesen als Leute, die schon voll drinnen sind, drinstecken in diesem Konflikt. Wir können uns die Situation vorher überhaupt nicht mehr vorstellen. Wir sind Leute des Bruchs und lesen mit diesen Augen diesen Text. Und wir können gar nicht mehr anders, als um Gut und Böse zu wissen. Weil wir den Zustand vor dem Sündenfall eben aus eigener Erfahrung uns nicht vorstellen können. Wie sah dieser Zustand denn aus vorher? Was war denn in den ersten beiden Kapiteln der Bibel? Der Mensch lebte in totaler, ungebrochener Einheit mit Gott und miteinander. Einheit mit Mensch und Gott. So. Und das Gegenteil zu dieser jetzt an sich gerissenen neuen Erkenntnis um Gut und Böse, das war doch nicht Naivität, das war doch nicht Selbstbetrug, sondern das Gegenteil zu dieser Erkenntnis von Gut und Böse war was? Es war die Einheit mit Gott und seinem Willen. Das war die Identität des Menschen vor dem Sündenfall. Er war eben nicht gespalten, er war nicht zerrissen. Er wusste nicht um die Möglichkeit des Bösen. In dieser ungetrübten Gemeinschaft gab es nichts Böses. Natürlich der Konflikt zwischen Gott und Satan. und damit auch der Konflikt zwischen Gut und Böse, zwischen Tod und Leben, der bestand schon vor dem Sündenfall. Die Bibel informiert uns nicht, wie es im Einzelnen zu diesem Konflikt gekommen ist. Und deswegen hat über die Jahrhunderte hinweg diese Frage, woher kam das Böse, unde malum, die Theologen immer wieder beschäftigt. Wie konnte es passieren, dass sich dieser Engel gegen Gott auflehnte? Wie kam das in sein Herz? Die große Theodizee-Frage, woher kommt das Böse und wie kann Gott das zulassen? Die wird in der Bibel nur in Ansätzen angesprochen und beantwortet. Dieser Konflikt war da, bevor Gott den Menschen schuf. Aber das war eine Sache zwischen Gott und dem Satan. Und Gott wollte uns aus diesem Konflikt gewissermaßen raushalten. Er wollte uns von diesem Konflikt verschonen. Und deswegen gab es das Essverbot für den Menschen bezüglich dieser einen Frucht, die auf geheimnisvolle Weise dann dieses bewirkte, was wir hier vor uns sehen. Deswegen hatte Gott eine Grenze gezogen und hatte gesagt, über diese Grenze sollt ihr nicht gehen und an dieser Grenze, die Gott in Liebe zog, da sollten Adam und Eva ihren Gehorsam gegenüber dem heiligen Gott bewähren. Gott wollte uns raushalten aus diesem Konflikt, aber er wollte uns zugleich mündig machen. Er wollte uns echte Verantwortung geben. Er wollte uns die Chance zum Gehorsam geben. Das heißt, wir wären mündig gewesen, auch ohne um Gut und Böse zu wissen. Wir wären mündig gewesen. Mündigkeit in der Bibel bedeutet freudiger Gehorsam. Das ist Mündigkeit. Freudiger Gehorsam gegenüber der Weisung Gottes. Und Mündigkeit seit dem Sündenfall wird von uns Menschen so definiert. Mündigkeit ist Freiheit zum Ungehorsam. Mündigkeit ist Freiheit zum Ungehorsam gegenüber Gott. Bitte bedenken Sie, vor dem Sündenfall war Adam nicht unmündiger, sondern mündiger. Er war eins mit dem Willen Gottes. Vor dem Sündenfall war Adam nicht dümmer, sondern klüger. Der IQ von Adam war vor dem Sündenfall mit Sicherheit höher als vorher. Warum? Weil Adam ein Geschöpf des vollkommenen Gottes war und auch mit einem vollkommenen Verstand geschaffen worden war. Also sein Intelligenzquotient ist durch diese fragwürdige Erkenntnis um Gut und Böse nicht gestiegen, sondern es hat ihn in die Trennung von Gott hineingerissen und darum im Letzten auch dümmer gemacht. Wir müssen endlich mal weg von diesem teuflischen Aberglauben, dass jede Erkenntnis, und sei sie eine richtige Erkenntnis, uns klüger mache, dass jede Erkenntnis uns reicher mache. Das stimmt nicht. Es gibt Erkenntnis, ja, es gibt sogar richtige Erkenntnis. Und dieser Konflikt zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und Satan war ja in gewisser Hinsicht auch eine richtige Erkenntnis. Das hat die Schlange ja nicht erfunden, das hat der Teufel ja nicht erfunden, dass es Gut und Böse gibt. Das war ja wirklich so. Diese Erkenntnis, die macht uns ärmer, die macht uns unglücklicher, die knechtet uns, anstatt uns mündiger zu machen. Ich habe bestimmt schon mal erzählt von jedem genialen Augenarzt, der immer in größter Sicherheit die schwierigsten Operationen durchführte. Und irgendwann wies ihn dann mal, ich glaube, ein Kollege darauf hin und sagte, sind Sie sich eigentlich bewusst, was Sie da machen? Haben Sie sich mal überlegt, was da alles passieren kann, mit welch traumwandlerischer Sicherheit Sie da durchoperieren? Es ist unfassbar. Und der Arztzeuge sagte, seitdem hätte er diese Operation nicht mehr ausführen können. Als ihm bewusst wurde, was alles passieren könnte, da konnte er nicht mehr operieren. Diese richtige Erkenntnis hatte seinen Dienst als Mediziner zerstört. Oder denken wir an bestimmte Erkenntnisse der fortgeschrittenen Biotechnologie. Sind das möglicherweise auch Erkenntnisse, die uns ärmer machen? Sind wir da möglicherweise in Geheimnisse eingedrungen, denen wir einfach nicht gewachsen sind? Nicht jede Erkenntnis macht reicher, nicht jede Erkenntnis macht verantwortungsbewusster, nicht jede Erkenntnis macht freier. Und ich denke, man kann das besonders deutlich sehen an der Frage des Okkultismus. Schauen Sie, die Wirkung einer Erkenntnis ist meistens abhängig von der Quelle, aus der diese Erkenntnis kommt. Hellseherei ist auch eine Form von Erkenntnis. Und natürlich gibt es Leute, die da scharlatanmäßig Geschäfte damit machen, aber es gibt Leute, die wirklich darin gefangen sind, dass sie wahrsagen können. Und das ist zum Teil zutreffend, was sie den Leuten voraussagen. Das ist eine richtige Erkenntnis, die sie denen mitgeben. Aber diese Erkenntnis kommt aus einer finsteren Quelle und deshalb zerstört sie. Ich habe gehört von einem Hellseher, ich glaube es war im Zweiten Weltkrieg, der in einer Kompanie dabei war, ein Soldat. Und der wusste immer, wer als nächster von seinen Kameraden fallen würde, wer als nächster sterben würde. Und er wusste, es wird den treffen und es traf ihn. Und das war eine richtige Erkenntnis aus einer finsteren Quelle. Und diese Erkenntnis hat sein Leben zerstört. Er hat es nicht mehr aus, ausgehalten und hat sich irgendwann das Leben genommen. Auch finstere Quellen können richtige Erkenntnisse vermitteln. Und diese richtigen Erkenntnisse schaden und zerstören. Liebe Gemeinde, der Schöpfer wusste am besten, welche Erkenntnis wann dem Menschen am meisten dient. Und dieses Wissen um Gut und Böse, das sollte Adam und Eva erspart werden. Es gibt auch den Schutz der Verborgenheit. Dietrich Bonhoeffer hat diesen Begriff geprägt. Er hat vom Schutz der Verborgenheit gesprochen. Es gibt Erkenntnisse, die wir zum falschen Zeitpunkt gewinnen. Oder zu früh. Nehmen Sie nur als Beispiel die viel zu frühe Sexualaufklärung der Kinder in unserem Schulsystem. Und zur Zeit, als die Alt-68er ihren größten Einfluss hatten, war das sogar noch schlimmer. Da hat man den Kleinen durchaus biologisch zutreffende, manchmal mehr, manchmal weniger zutreffende Erkenntnisse mitgeteilt, zu einem Zeitpunkt, wo es viel zu früh für sie war. Und das hat vielen von ihnen es sehr schwer gemacht, ein gesundes, später als Erwachsene, ein gesundes Verhältnis zur Sexualität zu gewinnen. Weil sie diese Erkenntnisse in einer falschen Weise zu einer falschen Zeit bekommen haben. Darum haben diese vermeintlichen Erkenntnisse viel zerstört in ihrem Leben. Und darum müssen wir uns als Eltern auch immer fragen, vor welchen Erkenntnissen müssen wir unsere Kinder, gerade wenn sie noch klein sind, möglicherweise schützen, dass sie diese Erkenntnisse nicht zur Unzeit bekommen. Nicht jede Erkenntnis macht reicher, klüger und reifer. Und so ist es mit Adam und Eva passiert. Aber sie lassen sich nicht raten, sie lassen sich nicht von Gott den Weg weisen, sie essen die verbotene Frucht, sie bekommen diese Erkenntnis, das ist nicht nur was Theoretisches, ein theoretisches Wissen, mit dem sie neutral umgehen können, sondern sie werden mit dem Wissen in diesen Konflikt hineingerissen. Und ihre neue Identität ist die Zerrissenheit. Mit dem ersten Menschenpaar aber werden wir alle hineingerissen. Und wir werden nächsten Sonntag sehen, wenn wir diesen Text zu Ende auslegen, dass sogar die Schöpfung mit reingerissen wird in diesen Konflikt. Paulus wird dann später sagen, die Schöpfung ächzt und seufzt. Sie ist voll drin in diesem Konflikt. Und wo Adam und Eva sich wiederfinden nach diesem Drama, darin finden wir uns immer schon vor. Wir können gar nicht mehr anders. Wir können auch nicht mehr wählen, wir werden da hineingeboren. Und das ist die Hypothek, die auf unserem Leben lastet. Hans Magnus Enzensberger, der Schriftsteller, hat bei der Verleihung des Büchnerpreises vor vielen Jahren einmal gesagt, Zitat, das Einzige, was wir miteinander teilen, ist die Teilung. Die Zerrissenheit ist unsere Identität. Die Zerrissenheit ist unsere Identität. Der Mensch ist gespalten. Und hier auf diesen ersten Seiten der Bibel erfahren wir, wie es dazu kam. Das Ereignis liegt lange zurück. Das Ergebnis macht uns bis heute kaputt. Und was kommt jetzt? Gott lässt sie nicht einfach laufen. Wir wollen das zum Schluss noch ganz kurz sehen, wie Gottes erste Reaktion darauf ist. Und das ist für mich eigentlich das Unbegreifliche an diesem Bericht. Gott lässt sie nicht einfach laufen. Das erste Wort Gottes nach diesem Schlag ins Gesicht, nach diesem frechen Vertrauensbruch, das erste Wort, das Gott dann spricht, nachdem der Mensch alles kaputt gemacht hat. Dieses erste Wort heißt nicht, ihr seid verdammt. Dieses erste Wort heißt auch nicht, schert euch davon. Sondern dieses erste Wort, was Gott dann spricht, steht in Vers 9. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Der Mensch ist nicht nur gespalten, sondern, und das wollen wir ganz kurz zum Schluss sehen, er ist zweitens auch gesucht. Er ist gesucht von Gott. Gott läuft uns nach. Gott ruft uns hinterher. Gott stört uns auf in unseren Verstecken. Sehen Sie in Vers 9, in Vers 11 und Vers 3. Gott ruft, Gott geht ihm nach. Vers 9. Und der Herr rief Adam. Und Adam versucht sich dann rauszureden. Und Vers 11 wieder. Aber Gott sprach. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Und Adam schiebt das dann auf seine Frau. Und Vers 13 wieder. Gott wendet sich an die Eva und sagt, Eva, warum hast du das getan? Adam, wo bist du? Eva, warum? Gott redet mit ihnen. Gott spricht sie an. Und er lässt ihnen diese Schuld nicht durchgehen. Er konfrontiert sie mit ihrer Sünde. Er sagt ihnen genau, was sie getan haben. Er nennt die Schuld beim Namen. Und wenn wir sehen, wie die beiden sich rauszureden versuchen, dann hat sich auch daran bis heute so gut wie nichts verändert. Und trotzdem, seit jenem schwarzen Tag hat Gott immer wieder hineingesprochen in diese Welt. Und das gilt bis heute. Bis heute ist der Mensch nicht nur gespalten, sondern der Mensch ist auch gesucht. Gott sucht dich. Uns ist das unbequem. Wenn Gottes Wort uns aufzeigt, wo unser Leben schief liegt, wo wir unsere Schuld verstecken, dann wird uns das oft zu eng und zu nah. Aber Gott sucht uns, und das ist zugleich unser Adel. Das macht unsere Menschenwürde aus, dass Gott uns nicht laufen lässt, dass er uns nicht links liegen lässt, sondern dass er uns stellt und dass er uns ernst nimmt in unserer Sünde. Und darum ist dieser Vers 9, wenn ich das so sagen darf, schon das Präludium des Evangeliums. Dieser Vers 9 ist das Vorspiel, der Vorgeschmack des Evangeliums, dass Gott sagt, wo bist du? Johannes Busch, der Bruder des Jugendpfarrers Wilhelm Busch, war selbst ein bekannter Jugendpfarrer und Schriftsteller in den 50er Jahren. Und für Johannes Busch war dieser Vers 9 ein Schlüsselvers seines Dienstes als Pastor und als Seelsorger. Und als man wenige Jahre nach seinem viel zu frühen Tod einige seiner Predigten in einem kleinen Büchlein zusammenstellte und herausgab, da gab man diesem ganzen Buch den Titel Adam, wo bist du? Weil man begriffen hatte, das war sein Lebensthema gewesen. Das ist das Thema, das sich durch das ganze Evangelium hindurchzieht. Und bei einem großen Posaunenfest in den 50er Jahren hat Johannes Busch über diesen Vers gepredigt. Und da hat er gesagt, ich lese das kurz vor, das war der erste Ton Gottes nach der schrecklichen Geschichte. Das war der erste Ton Gottes, dass er Adam rief. Und dann erzählt Johannes Busch von einem nahestehenden Freund, der ihn plötzlich anrief eines Tages, und Busch sagt, ich spürte, dass es irgendeine große Not war, die ihn bewegte, und ich ging schnell hin, und als ich in sein Zimmer komme, finde ich einen gebrochenen Mann. Ein großer, starker Mann, aber wie unter dem Elend zerbrochen. Er erzählt mir, dass ein Junge, den er so lieb hatte, weggelaufen war. Und auf einmal schluchzte dieser große Mann, und unter dem Schluchzen sagte er, ich kann nicht mehr schlafen. Immer wieder rufe ich in die Nacht hinaus, Junge, wo bist du? Und doch bekomme ich keine Antwort. Und dann fährt Johannes Busch fort, ich habe den Eindruck, wenn heute Morgen noch einmal der Ruf Gottes kommt, Adam, wo bist du? Dann ist das wie das Schluchzen des Vaters. Denn die Welt hineinruft, mein Sohn, mein Mädel, wo bist du? Es sage mir keiner, wir reden hier zu menschlich von Gott. Wenn je Väter um ihre Kinder Sorge hatten, dann ist das nur ein schwaches Abbild von diesem Weh Gottes, mit dem er heute in diese Zeit hineinruft, in dieses ganze deutsche Land hineinruft, du Mensch, wo bist du? Der Mensch, das wird schon hier deutlich, ist nicht nur gespalten, sondern er ist auch von Gott gesucht. Und weiter hinten sagt Johannes Busch dann, meine Brüder, was ist das für ein Gott? Ich sehe ihn, wie er durch den Garten eilt und seine Menschen sucht. Du, das ist nicht eine Geschichte aus der Vergangenheit, sondern das ist die Mitte der Weltgeschichte, dass unser Gott diese Welt nicht losgelassen hat, sondern ihr nachgelaufen ist. Unser Gott ist ein laufender Gott. Er hat seinen Thron verlassen und ist gelaufen und gelaufen, wie einer um sein Leben läuft, immer tiefer herunter, bis er hier auf der Erde war. Das ist mein Gott, der die Welt geschaffen hat und der jetzt über uns die Arme ausbreitet und sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das ist das Geheimnis, das ist die Mitte der Weltgeschichte, dass unser Gott diese Welt nicht losgelassen hat, sondern ihr nachgelaufen ist. Adam, wo bist du? Und das müssen wir am Ende festhalten. Diese Tatsache, dass wir gesucht sind als Mensch, das verharmlost die Sünde nicht. Es kommt ja darauf an, wer das da ist, der uns sucht. Der uns sucht, das ist der heilige Gott. Der uns sucht, das ist der, der uns geschaffen hat und dem wir Verantwortung schulden. Und wir werden am nächsten Sonntag, wenn wir diesen Text abschließen, sehen, dass Gott die Sünde sehr ernst nimmt. Und wir werden sehen, dass der gesuchte Mensch auch der gestrafte Mensch dann ist. Aber auch das ist noch nicht das letzte Wort, denn wir werden auch das in diesem Kapitel sehen. Gott schafft einen Ausweg aus diesem Dilemma. Aber heute wollen wir das festhalten. Wenn wir unsere Situation als Menschen richtig verstehen wollen, wie es um uns steht, um unser Herz, wie wir leben in dieser Welt, dann ist es wichtig, dass wir diese Verse gründlich verstehen. Wir sind gespalten. Mit diesem Text hält der lebendige Gott uns allen einen Spiegel vor und sagt, so bist du. Das ist deine Identität. Flucht, Angst, sich rausreden vor Gott, gestört im Verhältnis zu deinen liebsten Mitmenschen. Das ist deine Identität. Aber Gott sagt uns hier noch mehr. Er sagt, du bist nicht nur gespalten, sondern du bist auch gesucht. Und liebe Freunde, genau das sind die Augen, mit denen wir auch die verlorenen Menschen um uns herum lernen sollen zu sehen. Die Menschen, die wir vielleicht schon längst aufgegeben haben als hoffnungslose Fälle, von denen wir schon längst sagen, die werden nie Christen, die werden sich nie bekehren, die sind so fernstehend, so gottlos, die sind so in ihrer muslimischen Ideologie befangen, die sind so fern von allem. Sie sind so tot in ihrem Traditionalismus, die werden sich nie bekehren. Und mit diesen Worten lehrt Gott uns, einen anderen Blick für diese Menschen zu bekommen. Über ihnen allen steht dieses Wort gesucht. Adam, wo bist du? Du bist gesucht. Gott hat einen Ausweg geschaffen. Er ist der Herr. Amen. Wir wollen jetzt das Lied aus dem Roten Gesangbuch, dem EKG,